Ich hätte meinerseits eine Nachfrage zu einer Frage, die ich vorher gestellt habe. Nämlich, die hat geheißen, was können wir machen? Zum einen, das, was können wir machen? Ich habe ja den Verdacht, verfügt sich aus, man orientiert sich an irgendwas, was möglich ist. Die spannende Frage, denke ich, was können wir machen? Und das stellt sich ein bisschen gegen irgendwas, aber wo gegen irgendwas? Vielleicht sollte man sich darüber unterhalten.
Eigentlich meine ich, dass der Vortrag die Frage nach dem Wogegen schon beantwortet hat.
Ja,
er hat ja das Übergang gemacht von, Wohnung. Das Wohnungswesen ist für die, die wohnen müssen, schädlich, weil die Wohnung Ware ist. Und der Übergang hat geheißen, eigentlich sind alle Mittel der Bedürfnisbefriedigung Ware. Und insofern ist es eigentlich das, was, womit man es zu schaffen hat. Ja, das Eigentum. Und da hat man es einerseits mit den Eigentümern, andererseits aber mit dem Staat, der dieses Eigentum garantiert, zu tun. Das ist nicht die Instanz, an die man sich wenden sollte, sondern es ist eigentlich die Instanz, die einem das alles einbraucht.
Es müsste ja sein, dass diese Grundbedürfnisse wie Wasser, Wohnen, Essen, die keine Ware sein können.
Warum sind das die Grundbedürfnisse?
Ja, oder anders gefragt, was bleibt denn dann noch übrig?
Nee, aber dass man einfach sagt, Wohnen ist ja ein Recht, muss bezahlt worden.
Das scheint nicht so zu sein, dass Wohnen ein Recht ist. Warum gibt es denn Obdachlose? Du kannst doch als Obdachloser nicht vor Gericht gehen mit einer Wohnung zu kriegen.
Du hast ja kein Recht auf einen Wohnmarkt. Du hast ja kein Recht auf einen Wohnmarkt. Das ist kein gutes Gesetz.
Wenn man da wohnen sollte, doch ein Recht sein.
Genau.
Ja? Dann appelliert man doch an die rechtsetzende Instanz. Wer macht Recht? Der Staat. Kein anderer hat die Macht in dieser Gesellschaft, seine Maßstäbe allgemeingültig zu machen. Jetzt appelliert man an genau diese Instanz, die dafür sorgt, dass das Eigentum herrscht, dass also Leute, die Eigentum am Grund und Boden haben, andere dazu erpressen können, ihnen Geld abzuliefern. An genau diese Instanz, die das ins Leben ruft, die das offensichtlich will, und die alles dafür tun, dass auch mit dem Wohnen ein Geschäft gemacht wird, appelliert man und sagt, mach doch das schön das Gegenteil. Das halte ich jetzt für wenig zielführend. Ja, aber wenn man sagt, es sollte ein Recht sein, da dann sagt man doch, eigentlich müsste der Staat, also die rechtsetzende Instanz, das so regeln. Und dann bewegt man sich doch wieder auf, in diesem Feld der Illusionen, dass man nach Kenntnisnahme dessen, dass er genau das Gegenteil tut, also offensichtlich auch das Gegenteil will, sagt, er möge doch bitte was anderes machen. Also da ist es doch viel zielführender zu sagen, mit diesem Gewaltmonopol, das diese Marktwirtschaft einrichtet und das dafür sorgt, dass noch das simpelste Grundbedürfnis der Leute entweder andere reicher macht oder einfach nicht stattfindet. Mit dieser Instanz muss mal Schluss sein. Weil solange man die machen lässt, hat man genau das, worüber wir heute Abend geredet haben, und ob dann die Kappungsgrenze bei 15% oder bei 20% ist, kann einem scheißegal sein.
Das ist
unser
Anliegen. Dann müssen wir eine Revolution entfachen.
Was hat er? Teilweise bei den leerstehenden Wohnungen, wie es in die 80er Jahre haben, war Hausbesetzung machen. Da wird ja auch ein bisschen was getan.
Das kann man machen und dann hat man sein Hauptbetätigungsfeld dahingehend ausgeweitet, dass man sich mit der Bullerei rumschlägt. Ja, das kann man machen. Aber das ist ja auch ein schlechter Lebensberuf, ne?
Nein, nein. Aber es gab ja auch so Hausbesetzungen, die dann in Wirklichkeitsarbeit dann verhandelt wurde, dass dann der Staat auch sagt, okay, wenn Sie das Haus herrichten, zahlt dann irgendwann mal die Miete, also die geleistete Arbeit, wird dann irgendwann in der Zeit dann keine Miete zahlt und dann normal. Also, das hat ja auch stattgefunden. Alle ja heute die Besetzung wieder in Eigentum zurückgegeben und man hat ja gesagt, okay, die werden erhalten. Also, auf der Straße oder aus dem Urgebiet. Das ist ja bloß ein Teil mit den Leerstehenden.
An solchen Überlegungen kann einem aber auch was klar werden. Ja,
ja, logisch.
Schau. Du würdest sofort von dem Gedanken zurücktreten, wenn du ihn dir verallgemeinert vorstellst. 250.000 Obdachlose, viele Millionen Menschen, die gar keinen bezahlbaren Wohnraum finden, denen die Empfehlung zu geben, macht mal eine Hausbesetzung, ja, das wäre ungefähr das, was du belächelst, Aufruf zur Revolution. wenn Millionen Leute, die jetzt in Spanien wirklich, das ist ja nichts Fiktives, aus ihren Wohnungen rausfliegen, weil die Banken den Daumen drauflegen und sagen, wir nehmen das jetzt für den Kredit, den ihr nicht mehr bedienen könnt. Das wie eine ernstliche Alternative in Erwägung gezogen, wäre ein so grundsätzlicher Konflikt mit einer Staatsgewalt, die das Eigentum schützt, das wäre in der Tat vom Kaliber eines losbrechenden Bürgerkriegs. Wenn also umgekehrt, ich zitiere es nur, ja, in einem bürgerlich-demokratischen Staat ein besetztes Haus oder zwei einmal Bestand hatten, da in Hamburg an der Rutschbahn oder in Berlin in Kreuzberg, dann weil der Staat ein paar Gesichtspunkte wusste, warum er diese Besetzung mit seinen eigenen Anliegen verträglich machen konnte. Erstens, es hat nichts gekostet, die Leute haben in Eigenarbeit gewirtschaftet. Zweitens, er konnte dem Eigentümer mit welchen Argumenten auch immer oder auch mit Geld dieses Eigentum nehmen. Und er wusste drittens, die Erhaltung einer Bausubstanz, die aktuell sowieso nicht zu besseren Preisen vermietbar ist, ist ihm wichtiger als der Verfall eines Viertels. Da merkt man, da müssen schon so viele politische Kalkulationen auch noch mit einem Grundeigentümer verträglich gemacht werden, der dann auf seinen Leerstand und seine Durchsetzung nicht mehr pocht, dass das ein absoluter Ausnahmezustand ist, der, würde man ihn anwenden auf die Millionen von Wohnungslosen in Spanien oder in Amerika, ein Riesenkrawall im Land wäre, wenn die alle ein Haus besetzen wollten, was sie brauchen. Ja. Vielleicht noch ein methodischer Hinweis, weil ich ja auch vereinzelt auch bei dir und anderen so ein Schmunzeln entdeckt habe. Wenn zum Beispiel ausgeführt wurde, ja, das ist das ernst gemeinte Urteil, in der Welt des Kapitalismus muss das Wohnen die Gewinnansprüche von Grundeigentümern und Investoren befriedigen oder es findet nicht statt. Und der Staat, der die Marktwirtschaft und das Eigentum in ihr schützt, sorgt dafür, dass das auch gilt. Und daraus folgt, das muss man gar nicht mehr ausdrücklich sagen, dass man diese Art der Marktwirtschaft und dem Staat, der das installiert und beschützt, dass man die für Gegner des Wohnens hält und die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen. Klar, jetzt kommt Schmunzeln auf. Aber warum eigentlich? Das Schmunzeln kommt auf, weil man denkt, diese Schlussfolgerung, dieser Gedanke, der ist doch nicht mehrheitsfähig. Das ist doch bloß der Gedanke von wenigen Figuren hier am Platze. Bloß der Wahrheitsgehalt eines Urteils entscheidet sich nicht nach der Kopfzahl derer, die ihm anhängen. Und dreh's mal um. In Spanien gibt's Millionen Menschen mittlerweile, die sind mit Gewalt aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben worden. Und die machen Demonstrationen und schlagen sich auch viel mit der Polizei. Die machen Demonstrationen aktuell, auf denen sie sich alle ein Kuvert auf die Stirne kleben. Habt ihr gesehen in den Tagesschau-Sendungen? Ein Kuvert kleben die sich auf die Stirn, weil sie sagen wollen, das sind die Kuverts, mit denen die politische Kaste in Spanien ihre Bestechungsgelder empfangen hat. Es gibt einen Bestechungsskandal in Spanien, der hochgeht bis zum Präsidenten Rajoy. Diese Menschen, die sind jetzt millionenfach unterwegs, im Unterschied zu den paar Hanseln hier, die vielleicht an unserem Urteil Geschmack gefunden haben. In Spanien sind jetzt millionenfach Menschen unterwegs, die sich sogar prügeln mit der Polizei, die aber ein Urteil auf die Straße tragen, das grundsätzlich verkehrt ist, Die sagen nämlich mit dem Kuvert, das sie sich auf die Stirn kleben, über ihre Politiker, dass die deswegen Feinde der arbeitenden Klasse und Wohnbevölkerung geworden sind, weil sie ihr politisches Handwerk verraten haben, eben durch Geldbestechungen vom richtigen Kurs abgebracht worden sind, um den Banken zu Diensten zu sein, sodass sie in den Instanzen, mit denen die sich jetzt schlagen in den Straßen in Spanien, eigentlich meinen, in einem Boot zu sitzen. Wären die Brüder nicht von den Banken angeblich oder wirklich mit Geldtüten versorgt worden? Jemand, der so denkt, und wenn es Millionen sind, ja, der ist für ein falsches Urteil aktiv geworden, mit dem er den wirklichen Grund seiner Misere nie mehr zu packen kriegt. Er hält nämlich nicht die Politik und die Wirtschaft, die die den Menschen aufdiktiert, für den Grund seines Übels, sondern der hält Verfehlungen des eigentlich geglaubten guten Handwerks für den Grund. Und das wird nicht dadurch besser, dass das millionenfach geglaubt wird. Wie umgekehrt das hier zitierte Urteil nicht dadurch schlechter wird, dass es nur von wenigen gesagt und ernst genommen wird. Ich will da jetzt keinen, auch dich persönlich jetzt nicht irgendwie an den Pranger stellen, sondern möchte auf den Unterschied hinweisen.
Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, dann könnten wir normalerweise auf die politischen Parteien verzichten, in einer kapitalistischen Gesellschaft, verzichten auf die Pseudodemokratie, in der wir leben und auf die wir so stolz sind, weil letztendlich, so wie ich dich verstehe, nur das System und alleine das System, das kapitalistische, dafür verantwortlich ist. Es ist aber nicht so. Ich bin absolut nicht dieser Meinung.
Gut,
wir haben
kann gar,
eine Demokratie. Wir als Volk haben eine eingeschränkte Macht, aber die haben wir. Ich kann als ich immer entscheiden, welche Partei ich wähle und zu welchem Programm ich dann stehe als Wähler. Und ich verlange dann von diesen Vertretern, die mich vertreten und alle anderen, also von den Politikern, dass sie das machen, was ich von ihnen verlange. Was ich von ihnen, was sie versprochen haben, was ich von ihnen erwarte. Und der Staat mit der Verfassung garantiert mir meine Grundrechte. Und Wohnen sollte ein Grundrecht sein, genauso wie Essen und Schlafen. Und ich als Bürger, Staatsbürger, habe das Recht, den Staat anzuklagen, die Politiker anzuklagen und sagen, das wurde mir nicht gegeben, was mir nach der Verfassung zusteht. Und der Staat kann ja vieles, viele Gesetze, Regelungen herauslassen. Beispielsweise, wie ich zu dir gesagt habe, Überwachung der Versorgung, Überwachung der Grundversorgung. Das haben wir schon alles in der Geschichte der Menschheit gehabt. Nach dem Krieg beispielsweise. Essen war knapp, Wohnungen waren knapp, der Staat hat das überwacht. Warum heute nicht? Und wahrscheinlich alleine aus diesem Grund, dass die Lage sich noch nicht zugespitzt hat, so zugespitzt hat bei uns in Deutschland, noch nicht so ernst ist wie in den anderen Ländern, wie in Spanien beispielsweise.
Gut, da haben wir jetzt einfach einen grundsätzlichen Unterschied in unseren Auffassungen, über den man reden kann. Die Rechte, von denen du sprichst, haben denn die wirklich den Charakter, den du ihnen zumisst? Ich stehe auf dem Standpunkt, ein Mensch, der keine Wohnung hat, braucht nicht das Recht auf Wohnung, sondern der braucht eine Wohnung. Ein Mensch, davon gibt es Milliarden auf der Welt, die keinen Zugang zu Wasser haben, die brauchen nicht das Recht auf Wasser, sondern die brauchen Wasser. Das ist ein gewaltiger Unterschied, denn dass
das
ein Recht
eine
auf...
philosophische Auslegung.
Nein, das ist keine Auslegung. Nein, hör mal zu. Das Recht, das in dieser Gesellschaft den Menschen zugesprochen wird, ja, das Recht auf freie Berufswahl, das Recht auf Bildung, das Recht auf Leben, all diese Rechte haben überhaupt nicht den Charakter, den du ihnen beilegst, dass nämlich der Staat damit ein Versorgungsversprechen geleistet hätte. Wenn ein Recht auf freie Berufswahl in unserer Verfassung steht, dann hat das überhaupt nicht den Inhalt, dass der Staat sich aufstellt und sagt, jedem, der einen Beruf will, gebe ich einen. Wäre es übrigens wirklich so, dann würde das Ganze sofort in den Verruf kommen, das ist ja planwirtschaftliche Versorgung. Das ist ja von oben Planwirtschaft. Dass ein Staat für den Arbeitsplatz, für den Wohnraum, für die Ernährung eines Menschen Sorge trägt, das würde sofort unter all den demokratischen Mitdiskutanten als unerwünschte Planwirtschaft gegeißelt. Der Staat steht auf einem ganz anderen Standpunkt, dass nämlich all das, was du für die wichtigen Bedürfnisse hältst, die gesundheitliche Versorgung, die Ernährung, das Wohnen, dass das überhaupt nicht in einer staatlich angeleiteten, von den Gesellschaftsmitgliedern vereinbarten Art von gemeinsamer Produktion erwirtschaftet wird, sondern dass das alles auf einem Markt zustande kommen soll, wo lauter private Eigentümer gegeneinander auf einem Markt um den Gelderwerb konkurrieren. Und was einer auf diesem Markt an Geld in die Waagschale zu werfen hat, weil er eines verdienen konnte als Lohnarbeiter, das entscheidet darüber, ob ich gut oder schlecht wohne. Habe ich das Geld in der Tasche, um den schönen Wohnraum zu bezahlen oder nicht? Habe ich so viel verdienen können bei Amazon zum Beispiel, um in Urlaub fahren zu können oder nicht? Habe ich so viel Geld verdient, dass ich mein Kind auf eine Universität schicken kann und es 10 Jahre länger ernähren kann? Alle diese Fragen, die sind in unserer Gesellschaft überhaupt nicht nach einem staatlichen Plan organisiert und den Menschen zugesprochen als eine Versorgungsleistung, die erbracht wird. Sondern alles ist und soll auch so sein, das Ergebnis eines allseitigen Konkurrierens auf einem Markt um Gelderlöse. Und wer dabei ein Geld erlöst, der kann mit dem, was er erlöst hat, ob als Lohnarbeiter oder als Unternehmer, nach allen Gütern dieser Welt greifen. Wer dafür nicht genug erlöst, der kann nicht nach allen Gütern greifen oder nur nach schlechteren. Und wer gar keins erlöst, der hat die Arschkarte und davon gibt es viele. Das ist das System der freien Marktwirtschaft und die Politiker, die dieses System regieren, sie heißen ja auch Regierung, wenn sie gewählt sind, die haben durch die Art, wie die politische Herrschaft durch das Volk ernannt wird, eine Trennung vollzogen zwischen den Interessen, die dir wichtig sind, und der Herrschaft, die sie ausüben. Und zwar so: Du kannst doch gar nicht in eine Wahlkabine gehen und auf deinen Wahlzettel schreiben, was die, die du ankreuzt, machen müssen. Dann wäre dein Wahlzettel ungültig. Wenn gewählt wird in einer Demokratie, dann wird überhaupt nicht über Interessen abgestimmt. Da wird nicht zur Wahl gestellt, wollen wir, dass Hartz IV auf 2000 Euro angehoben wird oder wollen wir es lassen, wo es ist. Sondern was zur Wahl gestellt wird, ist das Personal, das in den nächsten 4 Jahren regiert. Du kannst Steinbrück oder Merkel ankreuzen oder Westerwelle. Aber du kannst nicht eine bestimmte Maßnahme, die du dir wünschst, zum Auftrag der Gewählten machen und sie darauf verpflichten. Das ist sogar ausdrücklich verboten in der Demokratie. Ein imperatives Mandat heißt das. Leute auf etwas zu verpflichten, die man in eine Machtposition wählt, die sind frei dazu, nach eigenem Gutdünken zu entscheiden. Und denk mal, ich merke an deinem Akzent, du bist vielleicht um diese Zeit nicht in Deutschland aufgewachsen, ja? Aber als in Deutschland die Kernkraftwerke durchgesetzt wurden, gab es große Proteste in Brockdorf und in anderen Städten. Da waren Hunderttausende von Menschen unterwegs. Und die Politiker, die das damals beschlossen haben, da war noch Kohl am Ruder, dass Kernkraftwerke gebaut werden, so gefährlich sie sind, die haben zu diesen Leuten gesagt, das ist die Straße. Darauf muss kein Politiker hören. Und sie hatten recht, weil nämlich diese Leute, auf die sie nicht hören müssen, als Wahlbürger mit ihrem Kreuz die Zustimmung dazu gegeben haben, dass Leute in Amt und Würden nach ihren Vorstellungen Macht ausüben dürfen, ohne dass sie an ein Interesse des Wählers gebunden sind.
Dann meine letzte Frage dazu. Welchen reellen Nutzen haben wir heute aus dieser ganzen Diskussion herausbringen können? Weil jetzt sitze ich da und denke mir, mein Gott, wie machtlos und wie hilflos ich bin. Das ist aber kein gutes Gefühl, ist ja klar. Und dieses Gefühl nimmt mir auch sozusagen den Glauben an dem, dass ich doch irgendwas bewirken kann. Und auch die Kraft weg, dass ich das vielleicht irgendwann irgendwie mit uns allen und allen anderen, die was bewirken wollen, verändern wollen, schaffen werde.
Vielleicht kann ich dir ja in einer Hinsicht Trost spenden. Das Gefühl, machtlos zu sein, wollte ich gar nicht verbreiten und verbreite ich auch nicht. Denn wenn der ganze marktwirtschaftliche Reichtum, der bei uns Wachstum genannt wird, und von dem der Staat lebt, wenn er mit seinem Haushalt Steuergeldern einnimmt, wenn man diesen wachsenden Berg an kapitalistischem Reichtum betrachtet, dann ist klar, der kommt nur dadurch zustande, dass die Menschen, die hier leben, ihn täglich erarbeiten. Dann sind die aber auch mit ihrer Arbeit die Quelle des Reichtums, des Geldreichtums, der ihnen am Lebensmittelmarkt, von einem Lebensmittelskandal zum nächsten, am Wohnungsmarkt das Leben schwer macht. Wenn Sie den ganzen Reichtum erarbeiten, dann haben Sie auch die Fähigkeit und Macht, diese Quelle zum Versiegen zu bringen. Damit auch die Quelle für die, die als politische Macht darüber thronen. Das nur als Trost. Der Gedanke ist ein grundsätzlich anderer als die Machtlosigkeit, an die du jetzt denkst, dadurch dir vorzustellen, dass du sagst, wenn ich nicht mehr an die Macht der anderen glauben kann, dann fühle ich mich machtlos. Wenn ich nicht mehr an die Macht der herrschenden Politiker glauben kann, die in irgendeiner Hinsicht zu meinem Nutzen ein besseres Werk verrichten könnten, dann bin ich machtlos. Ja, aber das wäre doch ein Erkenntnisgewinn, wenn die Einsicht stimmt, dass die fremde Macht, die die innehaben, gar nicht ein dienstbares Werkzeug für deine Interessen ist. Dann hätte man sich von einer Illusion verabschiedet, ohne dass der Trost gleich mit verschwunden wäre aus der Welt. Den habe ich ja im ersten Satz angeboten. Also, du sprichst sehr gut. Ich glaube, du hast das alles verstanden.
Oh. Ja.
Doch. Wenn noch was offen ist, gibt es am 27. um 19.30 Uhr an diesem angegebenen Ort auf dem Beipackzettel die Gelegenheit, über dieses, aber auch andere Themen weiter zu diskutieren. Gibt es noch jetzt aktuell den dringenden Wunsch, etwas anzubringen, nachzutragen, einzuwenden? Dann machen wir Schluss.